Eine geradezu byzantinische Bilderverehrung um Karl Marx entstand schon Ende des 19. Jahrhunderts. So lautet ein Befund der bemerkenswerten Trierer Ausstellung, die den Bilderkult um Marx chronologisch aufarbeitet. Bereits Friedrich Engels hat einen entscheidenden Anteil daran gehabt, seinen Freund auch zu einem Star der Bilder zu machen. Engels ließ sofort nach Marx Tod vor 130 Jahren eine sorgfältig ausgewählte Serie mit Marx-Fotos mehr als 1000-mal vervielfältigen und schickte sie gezielt an Zeitungen in alle Welt. Beatrix Bouvier, eine der Kuratorinnen der Trierer Ausstellung.
Das Marx-Bild, was in der Welt ist, ist bewusst so gesetzt worden. Wir kennen Medienhypes dieser Art. Das hat auch schon im 19. Jahrhundert funktioniert mit den damaligen Mitteln. Also da ist nichts dem Zufall überlassen worden, welches Bild wann, wo, wie rausgegeben wurde.
Mit dem Tode Lenins 1924 erreicht der Marx-Bilderkult im realen Sozialismus monumentale Ausmaße. Es kommt etwas in Gang, das der Historiker Karl Schlögel die Bildermaschine Moskau nennt. Die Köpfe Stalins und Lenins wurden neben Marx und Engels das Getriebe dieser Bildermaschine im öffentlichen Raum des Sowjetsystems. Mit dessen Zerfall sind viele dieser Propagandabilder in den Depots von Museen in Moskau und Ostberlin verschwunden. Nicht nur Politkitsch, sondern auch große Kunst kam in die Nachwendekeller. Etwa Willi Sittes Polyptychon »Proletarier aller Länder, vereinigt euch«. Es zeigt eine nackte Menschengruppe, die sich in einer revolutionären Vorwärtsbewegung zusammenschiebt. Sitte malte die Szene für die SED-Parteihochschule namens Karl Marx in Berlin. Doch die Parteizuständigen konnten schon deswegen nichts damit anfangen, weil das Bild die Ikone Marx mit Nacktheit verband. Roter Stoff wurde zeitweise drüber gehängt. Die PDS wollte das monumentale Klappbild nach der Wende in Einzelteilen zerlegt verkaufen. Trier zeigt zwei Tafeln des Werkes. Und eine kleine Sensation. Die Marx-Porträtbüste der Rodin-Assistentin Anna Golubkina aus dem Jahre 1905. Ein Meisterwerk der russischen Moderne. Kuratorin Barbara Mikuda-Hüttel.
Die junge Frau hatte zunächst in der Sowjetunion und dann in Paris Kunst studiert und dann war sie Assistentin von Rodin. Und ist dann zurückgegangen nach Russland und hat auch an der ersten Revolution teilgenommen, 1917. Allerdings war sie dann nicht mehr so begeistert und dann auch hat man sie in Vergessenheit geraten lassen.
Heute aber sind Anna Golubkina wieder eigene Räumlichkeiten in der Moskauer Tretjakow-Galerie gewidmet. Aus vielen kreuzbraven Marx-Porträts des realen Sozialismus ragt auch ein Porträt von Anatoli Lewitin aus dem Jahr 1981 heraus. Es zeigt einen nachdenklich blickenden Marx in mittleren Jahren in lässiger Haltung, modischer Kleidung und Zigarette in der Hand an einem offenen Fenster vor dem Hintergrund einer Stadtlandschaft. Ein Bohemien, der den Zweifel kennt. Verbinden sollte man die sehr empfehlenswerte Schau zur Ikone Karl Marx mit einem Gang durch die frisch modernisierte Dauerausstellung im Karl-Marx-Haus, dem Trierer Geburtshaus des Philosophen. Eine besondere Neuerung dort, die Inszenierung der bisher eher unbekannten grünen Seite des Roten Denkers. Der Berliner Gartenplaner Sebastian Teske hat den kleinen Barockgarten hinter dem Haus komplett umgestaltet. An vielen Stellen werden jetzt über Pflanzen Bezüge zu Marx-Werken und Alltagsleben hergestellt. Weinstöcke erinnern etwa an seine frühen Schriften zur sozialen Lage der Moselwinzer, ein Felsspaltengarten an die Naturforscherseite des Gelehrten.
Das gibt uns natürlich auch einen wunderbaren Bezug dazu, dass Karl Marx sich halt auch in seinen späten Jahren sehr, sehr intensiv mit Geologie auseinandergesetzt hat, also was auch in mehr als 100 Handzeichnungen dokumentiert ist.
Mitten im Garten, neu platziert, eine Marx-Plastik des DDR-Künstlers Fritz Krämer, die nach der Wende hier strandete. Auch sie belegt, in Trier ist die Marx-Bilderflut aus Ost und West aufs Beste eingedämmt. Aufklärerisch und unterhaltsam.